sehen wir gerade die Geburt der ersten serienreifen Festkörperbatterie. Der finnische Batterieentwickler Donut Lab, der hat auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas seine Donut-Batterie vorgestellt. Sie soll über 400 Wattstunden pro Kilogramm aufweisen, 100.000 Zyklen, liebes Publikum, eine unglaubliche Zahl, 100.000 Zyklen durchhalten und in nicht mal 5 Minuten wieder voll aufladen. Und das Spannende daran, es handelt sich angeblich noch nicht mal um eine Lithium-Ionen-Batterie. Das Netz läuft über, ihr könnt euch das vorstellen, die Batterieforschung, die reagiert eher skeptisch. Aber klar, keiner möchte diese Party verpassen, falls Donut Lab das entgegen der Meinung vieler eben doch geschafft hat und die erste Festkörperbatterie der Welt produziert.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Liebes Publikum, wir steigen heute mal direkt ein, weil zum Jahreswechsel da ist echt einiges passiert. Große Ankündigung. Und lieber Joachim, vielen Dank, dass du so kurzfristig sogar aus deinem Urlaub dich jetzt zugeschaltet hast und uns das alles erklärst. Liebes Publikum, für alle, die ihn noch nicht kennen, Dr. Joachim Sann, du bist leitender forschender Wissenschaftler bei der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
Der finnische Batterieentwickler Donut Lab, der hat in den vergangenen Tagen auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas die bahnbrechende neue Donut Battery vorgestellt, die seitdem die Batteriewelt in Atem hält. Die Finnen, die behaupten, sie haben es geschafft. Sie haben angeblich die erste weltweit serienreife Solid-State-Batterie, also eine Festkörperbatterie, entwickelt, die auch jetzt schon ausgeliefert wird. Also nicht irgendwann hypothetisch in den nächsten Jahren oder so. Nein, nein, sie kann man jetzt bestellen und sie wird jetzt schon ausgeliefert mit 400 Wattstunden pro Kilogramm, mit einer Lebensdauer von, Achtung, 100.000 Zyklen und aufladbar von 0 auf 100% in 5 Minuten. Und das Ganze soll angeblich sogar ohne Lithium-Ionen-Technologie funktionieren. Joachim, das sind einfach wahnsinnige Daten, die dieser Entwickler hier liefert. Was sagst du? Ist das überhaupt realistisch? Ist das irgendwie machbar?
Also aus der Perspektive eines Batterieforschers, der jetzt über Batteriematerialien nachdenkt, klingt das alles ziemlich verrückt. Die 400 Wattstunden pro Kilogramm sind eine Zahl, die man durchaus kennt. Also auch andere Feststoffkonzepte sind da teilweise drüber oder zumindest so in der Gegend. Aber direkt beim zweiten Punkt wird es dann schon sehr verrückt. Die Lebensdauer von 100.000 Zyklen. Da gibt es quasi nur so ganz exotische Konzepte mit Lithium-Dünnschichtzellen. Die haben aber quasi keine Kapazität und sind horrend teuer. Aber kein eigentlich reales Feststoffsystem. Im Gegensatz dazu, die haben eher noch ein Problem, überhaupt an klassische Zellen ranzukommen. Also da ist man eher in der Größenordnung 1.000, 2.000 Zyklen oder sowas. Also 100.000 ist eine sehr verrückte Zahl. Und das Aufladbare muss man nochmal auseinandernehmen. Da sind nämlich zwei verrückte Zahlen quasi in einem zusammengefügt. Das erste sind die 5 Minuten. 5 Minuten aufladen ist schon für sich genommen eine Zahl, die man eigentlich kaum glauben kann. Da gibt es andere, die das auch behaupten, dass sie sowas potenziell können. Wirklich gezeigt hat es noch keiner. Aber dann kommt dazu, dass sie sagen, in 5 Minuten von 0 auf 100. Dieses 0 auf 100 gibt es normalerweise bei Batterien nicht, weil Batterien immer eigentlich relativ schnell, vielleicht bis 80, manchmal 90% geladen werden können, aber das ist schon unwahrscheinlich. Aber die letzten Prozente, die gehen dann zunehmend immer langsamer und langsamer. Das heißt, selbst wenn man sich jetzt so die schnellsten Zellen im Batteriebereich anschaut und jetzt gar nicht mal all solid state, sondern einfach across the board, die können dann schon auch in Richtung 5-6 Minuten oder sowas, wenn die da optimiert sind, haben dann aber eine niedrigere Energiedichte und machen diese 5-6 Minuten eben nicht 0 bis 100. Und das sind alles so Zahlen, die einen sehr ernsthaft zweifeln lassen, ob das überhaupt eine Batterie ist, wovon die da sprechen.
Wir reden hier ganz häufig auch über solche Ankündigungen. Das sind dann meistens Laborzellen oder zumindest in der Vorentwicklung und sowas. Hier wird jetzt aber dargestellt, dass dieses Donut Lab mit einem Motorradhersteller, nämlich Verge Motorcycles, kooperiert oder sogar irgendwie verknüpft ist. Und diese Batterien, die sollen tatsächlich dort in den Fahrzeugen zur Anwendung kommen. Oder das ist sozusagen schon in der Mache. Und deren Fahrzeuge mit einer 33 Kilowattstunden Batterie, die sollen angeblich 600 Kilometer ohne Aufladen kommen. Was sagst du dazu?
Also es hört nicht auf mit den Verrücktheiten eigentlich, weil normalerweise, wenn man solche Zahlen hört, dann denkt man sich, ah, okay, Vaporware, das wird man in den nächsten 2 Jahren nicht zu Gesicht bekommen. Und hier ist jetzt quasi der Claim, nicht nur wir haben diese Performance-Daten, sondern wir verkaufen euch diese Zellen ab heute. Wir haben diese Zellen auch schon an Kunden verkauft. Die werden als Motorräder im März sollen die ausgeliefert werden, die ersten. Also unabhängig von den Motorrädern, auch jeder kann laut Aussage der Firma jetzt schon da auch Zellen kaufen für eigene Projekte. Die gehen auch relativ offensiv mit der Tatsache um, dass sie davon ausgehen, dass in Kürze auch alle wissen, was in der Zelle drinsteckt, auch wenn es jetzt noch keiner weiß, weil sie ja jeder kaufen kann. Und irgendjemand sie dann in den nächsten Wochen und Monaten auseinandernehmen wird, was quasi zu diesen klassischen, wir pushen mal unsere Performance-Daten hoch, um hier quasi einen Investoren-Claim zu machen, nicht so richtig passt. Ja, das lässt einen so ein bisschen ganz grundsätzlich grübeln, was da eigentlich passiert. Und zu diesem Zusammenhang, das ist momentan auch noch so eine Geschichte, mit dem sie sagen, sie haben Kunden. Die eigentliche Hauptfirma oder Mutterfirma ist tatsächlich dieses Verge Motorradfirma. Damit haben diese Gründer eigentlich angefangen. Dann brauchten sie einen Elektromotor. Deswegen haben sie dann dieses Donut ausgegründet. Und Donut bezieht sich anscheinend auf den Elektromotor, den die entwickelt haben, weil es ist so ein ringförmiger Elektromotor, der dann im Hinterrad dieser Motorräder drin sitzt. Und nachdem sie dieses aus ihrer Sicht Problem mit dem Motor gelöst hatten, haben sie beschlossen, jetzt brauchen sie noch eine entsprechende Batterie oder sagen wir mal lieber ein elektrisches Speichermedium. Und dann haben sie diese Donut-Batterie zusammen mit einem Kooperationspartner entwickelt, auf den wir vielleicht auch noch eingehen werden, da Nordic Nano heißen die. Und das ist aber alles sehr verwoben ineinander. Also es gibt momentan möglicherweise auch externe Kunden. Also sie behaupten das zumindest. Aber das, was jetzt sehr offensiv erstmal in die Öffentlichkeit getragen wird, das ist alles ein sehr internes Firmenkonstrukt mit lauter Menschen, die sich kennen oder sogar verwandt sind.
Nun ist es so, auf Festkörperbatterien, da ruhen eigentlich seit Jahren Hoffnungen. Wir berichten ja auch hier relativ häufig in diesem Podcast darüber, aber auch sonst ganz viele Medien immer. Und es gibt natürlich dann auch doch häufiger auch so schwarze Schafe, die irgendwie dann nicht ganz so seriös sind mit ihren Ankündigungen und Geschäftskonzepten. Und um so ein bisschen diese Skepsis, die bei dir jetzt auch schon so durchscheint, auch nochmal in der gesamten Batterieforschung vielleicht darzustellen, haben wir mal ein Zitat mitgebracht von Ulrico Ulissi, der war früher beim HIU tatsächlich, ist jetzt mittlerweile bei CATL beschäftigt und der hat geschrieben: Ich verstehe nicht, warum wir diese Schlagzeilen überhaupt diskutieren. Schon die Überschrift ist offensichtlich gefälscht. Dann sieht man, dass es sich um ein Firmennetzwerk mit demselben Gründer handelt. Wir sollten diesen Leuten keine Beachtung schenken, damit sie nicht noch mehr Geld für Marketing ausgeben können. Joachim, wie ist das? Wie gehst du mit sowas um?
Ich denke, wir haben in dem Fall hier bei Donut insofern eine grundsätzlich andere Situation als in anderen Fällen, wo solche verrückten Ankündigungen kommen, stehen die dann erstmal im Raum und die stehen dann im Zweifelsfalle auch Jahre im Raum. Die verkaufen irgendwas. Das ist entweder das, was sie behaupten, oder es ist nicht das, was sie behaupten. Und wenn sie es verkaufen und Menschen bekommen das in die Finger, dann wird sich das in den nächsten 1, 2, 3 Monaten klären, was das ist. Ich finde, das ist ein sehr deutlich anderes, also eine sehr deutlich andere Situation, als das in anderen Fällen der Fall ist. Und diese Zeiträume sind auch so kurz, dass als Forschender muss man sich innerhalb von 1, 2 Monaten nicht überlegen, ob er irgendein Stöckchen springt oder nicht. So schnell funktioniert die Forschungslandschaft ja nicht. Das heißt, bis das tatsächlich überhaupt richtig konkret werden würde, hat man hoffentlich Klarheit. Also das ist zumindest meine starke Hoffnung hier.
Jetzt kommt Werbung.
In diesem Podcast reden wir ja häufig darüber, aus welchen Materialien die ganzen neuen Batterien für die E-Mobilität bestehen, wo die Akku-Packs eigentlich produziert werden, ob sie recycelt werden können und, wie nachhaltig sie am Ende wirklich sind. Aber seien wir ehrlich, Daniel, wer selbst mal versucht hat, sich über seinen eigenen E-Auto-Akku zu informieren im Netz, der weiß, wie schwierig das sein kann, all die wichtigen Informationen auch zu bekommen.
Ja, und genau damit ist bald Schluss. Ab 2027, da schreibt die EU-Batterieverordnung ja für jede Batterie mit einer Kapazität über 2 Kilowattstunden einen sogenannten digitalen Produktpass vor.
Und da kommt Sferity ins Spiel. Mit ihrem digitalen Produktpass, da können Hersteller und Betreiber von Elektrofahrzeugen, Speichern und Großbatterien jede einzelne Batterie digital erfassen und ihr dann einen Batteriepass zuweisen. Und dieser Batteriepass, der enthält dann wirklich alles, was Unternehmen für Compliance, Nachhaltigkeit und Transparenz brauchen.
Patrick, ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was da alles so im Einzelnen drinsteht in diesem Sferity Batteriepass. Dieser digitale Produktpass, der zeigt nicht nur Materialien und Herkunft aller eingesetzten Rohstoffe, führt dann eine transparente und verantwortungsvolle Lieferkette an. Nein, es werden sogar auch alle EU-relevanten Dokumente und ESG-Daten über den gesamten Batterielebenszyklus automatisch erfasst. Und dazu liefert dann die Software auch noch Echtzeitinformationen zu Batteriegesundheit und Zellleistung, wodurch dann auch nochmal eine vorausschauende Wartung möglich ist.
Also nochmal zusammengefasst, Sferity's Produktpass erleichtert jetzt allen Unternehmen, die Batterien entweder verbauen oder selbst herstellen, ab sofort jede einzelne Batterie transparent und nachweisbar zu machen. Also schaut euch Sferity gerne mal an. Den digitalen Produktpass, den kann man mit der sogenannten Vera-Plattform erstellen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Egal ob Elektroauto, Nutzfahrzeug, Energiespeicher oder Großbatterie mit mehr als 2 Kilowattstunden, Sferity's digitaler Produktpass macht eure Batterien zukunftssicher, transparent und compliant.
Also gefühlt ist das so ein bisschen Konsens in der Batterie-Community, dass sich eigentlich niemand vorstellen kann, wo diese Zahlen herkommen. Das ist sozusagen ein Beitrag zu dieser Verrücktheit dieser Situation, dass da jemand etwas verkauft, nicht nur was unglaubwürdig klingt, sondern selbst wenn man quasi sein Science-Fiction-Brain mal anwirft und sich überlegt, was könnte das denn hier für eine Technologie überhaupt sein, ne? Also wir sind jetzt hier bei Star Trek oder so. Also selbst dann hat man Probleme überhaupt mit einer Idee um die Ecke zu kommen, um zu sagen, okay, was könnte es denn sein, was solche Performance-Daten liefert?
Also ich fasse nochmal zusammen, Joachim, 400 Wattstunden pro Kilogramm Energiedichte, das ist jetzt kein Spitzenwert für eine Laborzelle, aber wenn es tatsächlich in der Anwendung so vorkommt, ist das sehr gehobener Standard, würde ich sagen. Die Lebensdauer von 100.000 Zyklen, das ist ehrlicherweise mit Batterien heutzutage gar nicht machbar. Und wenn man dann noch sagt, das machen wir ohne Lithium-Ionen-Technologie, also irgendwas anderes, dann würdet ihr in ein Ausschlussverfahren kommen und sagen, naja, das kann schon mal das nicht sein, das kann schon mal das nicht sein, wenn man die Lösung noch nicht kennt, oder?
Ja, und dazu kommt noch diese unglaubliche Temperaturfestigkeit, dass die Zellen von minus 30 Grad bis plus 100 Grad funktionieren sollen. Also das sind nochmal so, also wenn wir jetzt über Ausschluss sprechen, nochmal so harte Ausschlusskriterien, was für Technologien das alles nicht sein können. Also bei minus 30 Grad, da spielen relativ wenige Batteriechemien noch mit. Da kann man vielleicht noch über Natrium-Ionen nachdenken. Bei plus 100 Grad, da wird die Luft dann noch dünner. Da gehen dann sehr, sehr viele Materialien dann langsam kaputt. Also wenn diese Zahlen alle stimmen, dann kann man fast jedes bekannte System, was untersucht wird, ausschließen.
Du hast bei der Präsentation ganz genau hingeguckt und interessante Beobachtungen zur Ladekurve oder zum Laden an sich gemacht. Nimm uns doch nochmal mit. Was hast du da beobachtet?
Ja, das ist ja so ein bisschen mysteriöser Ladevorgang, den Sie da zeigen. Sie haben keinen klassischen Batteriezyklisierer, sondern Sie schließen da einfach irgend so ein Labornetzteil an. Und dann haben Sie Ihre Zelle, die laden Sie von 5% bis 80% einfach bei einem Konstantstrom von 270 Ampere in knapp 4,5 Minuten. Da kann man dann auch so ausrechnen, dass das ungefähr eine 30-Ampere-Stunden-Zelle sein müsste. Das ist dann schon halt irgendwie so, naja, 10C-Laderate, sowas um den Dreh, ziemlich ambitioniert. Das Spannende, Mysteriöse, Seltsame daran ist, Sie starten bei 5% SOC bei 4 Volt Spannung. Also Sie haben eine fast leere Zelle und Sie starten bei 4 Volt. Und Sie laden die dann, bei 80% haben Sie 4,2 Volt Spannung. Und das ist tatsächlich so ein Teil, das kann ich überhaupt noch nicht verstehen zum jetzigen Zeitpunkt. Also das ergibt nicht wirklich Sinn im Kontext von irgendwelchen klassischen Batteriespeichermaterialien, da würde man einen größeren Spannungshub erwarten. Aber das ergibt auch nicht so richtig Sinn im Kontext eines Superkondensators, weil eigentlich würde man da auch einen größeren Spannungshub erwarten, dass man den meinetwegen von 2 bis 4 Volt lädt und entlädt, wenn man denn überhaupt 4 Volt kann. Also es ist ein bisschen, ein bisschen mysteriös, was da tatsächlich passiert und was da in dieser Zelle drin steckt. Das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die man sich nochmal ganz genau angucken sollte und überlegen sollte, ob man daraus vielleicht noch was lernen kann.
Ja, dann leg doch mal los. Was vermutest du denn? Also wenn du jetzt mal nach diesem Ausschlussprinzip vorgehst, eine normale Lithium-Ionen-Batterie oder Natrium-Ionen-Batterie, kann es schon mal nicht sein, eine Solid-State-Batterie irgendeinen Ausmaßes, würdest du auch sagen, naja, 100.000 Zyklen, das wird richtig schwer. Insofern, was vermutest du?
Wir sind jetzt natürlich wirklich im Reich der Vermutungen, das muss man ganz klar sagen. Also wir versuchen uns jetzt zu überlegen, mit welcher hypothetischen Technologie wäre denn sowas überhaupt theoretisch möglich, ohne zu wissen, wie man sowas herstellen will. Aufgrund der Ladegeschwindigkeit und der Zyklenfestigkeit kann man eigentlich schon fast alle Batteriesysteme ausschließen. Eigentlich ist man da schon relativ sicher im Bereich der Kondensatoren. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt. Da haben auch andere jetzt schon drüber gepostet und gesagt, hier, das ist einfach eine Falschaussage von dem Gründer. Das kann keine Batterie sein, das muss ein Kondensator sein. Und wenn man bei diesen Nordic Nano nachschaut, dann haben die auch in der Vergangenheit schon mal so einen Claim gemacht, dass sie angeblich einen Festelektrolytkondensator bauen können, der solche ähnlichen Performance-Daten hat. Nordic Nano, das ist ein, was ist das? Das ist auch ein Start-up, die, ich glaube, 2024 gegründet worden sind. In die hat Donut investiert. Ich glaube, irgendwas um die 30 Millionen oder sowas haben die da rein investiert. Und Nordic Nano ist mit zwei Technologien eigentlich auf den Markt gegangen, wofür sie Investorengelder einsammeln wollten. Das eine ist eine Photovoltaikzelle, die tatsächlich einen größeren Teil des sichtbaren Lichtspektrums einsammeln soll. Da weiß ich weiter gar nichts zu. Und der zweite Claim ist ein Festelektrolytkondensator mit bei Nordic Nano in den Investorenclaims schon genannten 400 Wattstunden pro Kilogramm und einer Zyklenfestigkeit von da 50.000 Zyklen. Und das ist anscheinend die Technologie, die Donut dann tatsächlich einsetzt. Also keine eigene Technologie, sondern sie haben in Nordic Nano investiert und es scheint die Nordic Nano Technologie zu sein.
Dann gehen wir doch mal drauf ein. Superkondensator hast du gesagt. Erklär nochmal für die, die jetzt hier neu bei diesem Podcast sind, was ist denn das genau? Und wäre mit einem Superkondensator, wären dann wirklich diese Werte alle möglich? Weil gerade bei Energiedichte, da ist bei mir auch ein Fragezeichen, ehrlich gesagt.
Mit einem Superkondensator kann man die Lebensdauer erklären, man kann die hohe Aufladegeschwindigkeit erklären. Man kann, wenn man mit einem Festelektrolyt-Superkondensator argumentiert, was in sich nochmal ein eigenes Problem ist, dann könnte man aber auch die Temperaturfestigkeit erklären. Superkondensatoren sind aber aktuell eigentlich, Stand der Forschung, limitiert bei irgendwas um die 50 Wattstunden pro Kilogramm. Wie funktioniert ein Superkondensator? Man hat eine poröse Kohlenstoffelektrode, die einfach eine riesige Oberfläche hat. Da ist normalerweise ein flüssiger Elektrolyt mit einem Leitsalz drin und man speichert jetzt nicht mehr Energie, indem man Ionen irgendwo in ein Speichermedium rein oder rausbringt, sondern indem man den Elektrolyt mit den Leitsalzen direkt an dieser riesigen Oberfläche polarisiert. Also dass man einfach quasi diese Ionen, die da drin sind, polarisiert. Man baut dann so eine sogenannte Helmholtz-Schicht auf und da speichert man quasi elektrostatisch diese Energie. Und der riesige Vorteil da, wenn man denn Speicherdichte erreichen würde, wäre, dass man eben nicht diese typischen Materialstress hat, den man bei Batterien hat, weil ich eben nicht Lithium-Ionen oder irgendwelche anderen Natrium, was auch immer, Ionen von einer Seite auf eine andere bringen muss, durch ein Elektrolytmaterial durch und diese Materialien haben sehr viel mechanischen Stress dabei, sondern ich nehme halt quasi auf einer sehr, sehr, sehr kurzen Strecke von im Idealfall paar Nanometern einfach nur positive und negative Ionen und separiere die so ein Stück voneinander und in dem elektrischen Feld, was entsteht, speichere ich die Energie.
Jetzt frage ich mich natürlich, wie sieht denn ein Hybrid aus einer Batterie und einem Kondensator aus? Weil du hattest ja vorhin gesagt, es ist relativ schwierig sozusagen diese Energiedichten von 400 Wattstunden pro Kilogramm hinzukriegen mit einem reinen Kondensator oder einem Supercap. Wie würde denn jetzt sozusagen vom Aufbau her so ein Hybrid aussehen? Reden wir da überhaupt noch von Kathode und Anode oder tatsächlich eher so, wie du gerade gesagt hast, beim Kondensator?
Ja, das ist eine gute Frage, die man wahrscheinlich erst richtig beantworten kann, wenn man diese Zelle von Donut einmal geöffnet hat und reingeschaut hat mit irgendeiner Bildgebung, was die da drin eigentlich machen. Weil ja, man könnte theoretisch, also so eine Helmholtz-Schicht, die hat man auch in der klassischen Batterie. Die entsteht quasi an jeder Elektrodenoberfläche, da hat man immer ein bisschen Polarisation. Und je nachdem, wie man seine Materialien designt, könnte man natürlich mit einer sehr dünnen Speicherschicht dahinter arbeiten und könnte dann eben mehr in dieser elektrostatischen Schicht speichern und sehr wenig in dem Speichermaterial dahinter. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sowas herstellt, ehrlich gesagt. Also das ist so ein bisschen da, deswegen fällt mir das schwer. Aber normalerweise Supercaps laden und entladen noch deutlich schneller als sozusagen 0 bis 100 in 5 Minuten. Die kriegt man auch in Sekunden voll und leer. Also diese 5 Minuten sind eigentlich, wenn es tatsächlich ein Kondensator ist, ein langsamer Wert. Was dafür sprechen würde, dass noch irgendein anderer elektrochemischer Prozess vielleicht tatsächlich passiert. Auch dann ist es aber schwierig, sich vorzustellen, wo dann diese 400 Wattstunden pro Kilogramm herkommen können. So ein Festelektrolyt ist eigentlich ein grandioses Material für einen Superkondensator, weil man extreme Polarisierbarkeit erzeugen kann, weil da positive Ionen typischerweise beweglich sind. Die kann ich auf die eine Seite des Kristallgitters schaffen, auf der anderen Seite sind die leer, dann hätte ich extreme elektrische Felder auf einem kurzen Bereich. Der Haken dabei, diese Materialien neigen dann dazu, quasi spontan elektronische Leitfähigkeit zu erzeugen. Dann kriege ich Kurzschlüsse und dann schlägt das quasi durch. Das heißt, dieses elektrische Feld, was ich mit einem Superkondensator eigentlich brauche, kann ich gar nicht aufbauen, weil das Material das nicht aushält. Das ist momentan eigentlich die Achillesferse von allen, zumindest mir bekannten, Festelektrolyt-Superkondensator-Konzepten. Wenn ich das so dünn mache, dann bekomme ich extrem hohe elektrische Felder in der Größenordnung von Megavolt pro Zentimeter. Und das halten diese Materialien nicht aus. Und das heißt, wenn ich so einen Superkondensator damit baue, dann ist, also klassisch hat man dann das Problem, dass man auf einmal den nur noch bis 0, irgendwas Volt laden kann. Und dann kriege ich wieder keine Energie rein. Und das ist sozusagen, das wäre der andere Hebel, den man potenziell hätte. Hat jemand eine Lösung gefunden für dieses Problem der Durchschlagsfestigkeit? Haben sie ein zufällig vielleicht sogar magisches Material gefunden, was das kann? Also ich meine, man lacht jetzt hier über Zufall, aber ich sage nur Sony, SEI, das war auch ein Zufall. Warum haben wir Lithium-Ionen-Batterien? Weil der Elektrolyt und die Graphit-Elektrode eben zufällig diese stabile SEI gemacht haben. Also das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass wir im Bereich Speichersysteme so einen Zufall hätten. Also wenn das tatsächlich eine reale Technologie sein sollte, dann müsste es irgendwie sowas sein und ich kann mir das total schwer vorstellen. Also weil das ist schon, man ist dann trotzdem immer noch, man ist quasi eine Größenordnung über dem, was eigentlich Stand der Forschung ist.
Perfekt dazu ein Zitat von Michael Sura. Joachim, ich lese dir das mal vor, das hat er auf LinkedIn geschrieben. Der schreibt dann an Donut, ihr habt QuantumScape, Prologium, Cut-L, BYD, Tesla, LG, Samsung, Panasonic und wie sie alle heißen und 300 bis 400 weitere Unternehmen geschlagen, die Milliarden für ihre Forschung an Festkörperbatterien ausgeben. Diese Könige sind alle tot, lang lebe der neue König. Insofern auch er schreibt das natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern hier. Jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage an dich, Joachim. Jetzt stelle ich mir vor, ich kaufe mir so ein E-Motorrad von Verge Motorcycles. Da steckt jetzt vielleicht im besten Fall diese hybride Batterie-Kondensator drin. Wie sieht denn das mit Selbstentladung eigentlich aus? Wir wissen ja, die Kondensatoren, die können diese Energie gar nicht so lange halten. Wie ist das denn potenziell dann mit solchen Hybridformen?
Das ist eine sehr spannende Frage, deren Antwort noch aussteht. Denn tatsächlich zum Thema Selbstentladung hat sich noch keiner geäußert. Ich hatte da selbst auch mal über LinkedIn unter einem Post drunter geschrieben, ob sie vielleicht sich mal zur Selbstentladung äußern könnten und da kam bisher nichts zurück. Die Frage der Selbstentladung hat viel mit den eingesetzten Materialien zu tun und mit der Fertigungsgüte, die sie das machen. Da ist halt die Frage am Ende, was sie tatsächlich ja produzieren. Wenn man dem Glauben schenken möchte, was ja ein sehr offener Diskussionspunkt ist, sagen wir es mal vorsichtig. Aber wenn man den Aussagen Glauben schenken möchte, dann propagieren sie das ja sogar für stationäre Speichersysteme. Also für durchaus Anwendungen, wo man das auch über einen längeren Zeitraum speichern können müsste. Sie strahlen eine gewisse Zuversicht aus. Das tun sie aber generell in allen Punkten. Also es ist aber so eine Sache, da hätte ich jetzt, wenn es tatsächlich diese Technologie ist, was noch zu zeigen sein wird, dann hätte ich da wirklich aktuell auch noch eine große Frage. Ist das am Ende eine Batterie, die ich am Anfang des Monats volllade und dann stelle ich das Fahrzeug einen Monat lang hin und am Ende des Monats ist es leer.
Gut, Joachim, als vorletzte Frage in diesem Podcast. Ich habe auch direkt mit dem CEO von Donut Lab gesprochen, mit Marco Lechtimaki, heißt er. Der sagt, jetzt paraphrasiert wiedergegeben, wir geben null Auskunft über die Batteriechemie und ja, mehr oder weniger sagen die, kauft das Ding, also dieses Motorrad erstmal und ihr werdet dann selber sehen, irgendjemand wird es öffnen, das wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten und Wochen publik werden, wir sehen dann weiter. Also wir geben an dieser Stelle überhaupt keine Informationen raus, nicht mal der Hinweis, dass irgendwie ein Patent oder sowas in der Schwebe ist. Jetzt nochmal abschließend gefragt, ist das aus deiner Sicht ein geiler Marketing-Coup oder vielleicht so ein ganz erbärmlicher Betrugsversuch, weil ne, er steckt sowohl in Donut Lab, er ist sowohl investiert in diesen Verge Motorcycles und zum Beispiel eine Drohnen-Company, die gleichzeitig dann auch diese Batterien kauft. Also aus meiner Sicht, das ist sehr, sehr ambivalent, sagen wir mal so. Was sagst du?
Ambivalent ist ein sehr schön passendes Wort an der Stelle. Ich bin da auch sehr hin und her gerissen bezüglich der Bewertung. Also wenn man sich das auf den ersten Blick anschaut, das wirkt schon alles sehr konstruiert, so als ob da jemand quasi das einfach nur marketen möchte, möchte Investorengelder einsammeln und dann ab auf die Bahamas. Was dagegen spricht? Also ich versuche jetzt mal positiv zu denken. Sozusagen dieses das Entstehen der Verknüpfung dieser Firmen kann man zumindest als natürlichen Prozess, ne, wir haben ein Problem, wir wollen das Problem lösen, wir entwickeln unsere Firmenstruktur weiter, um dieses Problem zu lösen, verstehen. Das ergibt in sich Sinn. Wenn man die anderen handelnden Personen in diesem Umfeld dieser Firmen sich anschaut, dann haben sie um sich schon auch einen erheblichen Erfahrungsschatz geschart. Also wenn man da in die CVs reinguckt, da stehen dann Firmen drin wie Tesla, Lucid Motors, Rivian, McLaren, auch quasi insbesondere dieser Performance-Car-McLaren-Bereich, da gibt es einige Verknüpfungen hin. Also da sind schon auch eine ganze Menge Menschen in den Führungsebenen involviert, die ich jetzt mal so als No-Bullshit-Personen charakterisieren würde, bei denen ich mir das eigentlich schwer vorstellen kann, dass die quasi nur so ein Marketing-Hoax da machen, aber wird sich dann halt auch noch zeigen. Zu dieser IP-Geschichte im Batteriefeld ist es halt irgendwie auch so eine Realität, sobald ich was patentiere, dann weiß es halt die Welt und dann kann die Welt versuchen, sowas Ähnliches zu entwickeln, drumherum zu entwickeln. Wenn ich jetzt was wirklich revolutionär Neues habe, dann ist es möglicherweise tatsächlich eine kluge Idee, mit dem Patentieren erstmal vorsichtig zu sein. Also to their credit. Das könnte sein, dass das eine valide Strategie ist. Und es könnte durchaus sein, dass es auch eine valide Strategie ist, erstmal das Processing zu entwickeln und das einfach herstellen zu können. Also das ist am Ende ja auch ihr Selling Claim. Sie können das produzieren. Deswegen, ja, man kann ein Szenario konstruieren, in dem einem das sinnvoll erscheint, dass sie möglicherweise jetzt auch nichts sagen, weil vielleicht noch irgendwelche Schutzanmeldungen im Hintergrund laufen. Man kann sich des Gefühls aber nicht erwehren, dass da irgendwas dran fishy ist.
Jetzt nehmen wir aber mal an, die haben es irgendwie geschafft, das alles hinzubekommen und diese Daten sind wirklich echt. Was würde das denn jetzt ganz konkret bedeuten für die Batterieforschung, für die Industrie, für die E-Mobilität? Was würde das für Auswirkungen haben, Joachim?
Also aus unserer Sicht kann man sich eigentlich fast nur wünschen, dass hoffentlich was dran ist. Wenn man ihren Zahlen glaubt, dann können sie aktuell im Gigawattstundenmaßstab produzieren pro Jahr. Und sie können das hochrampen auf einige 10 Gigawattstunden pro Jahr. Was extrem beeindruckende Zahlen sind, wenn das wirklich so stimmt, weil man wüsste nicht momentan, wo die das machen, dann machen sie es auf einem sehr kleinen Footprint. Das wär alles sehr, sehr, sehr beeindruckend. Nehmen wir an, das wäre wirklich so. Dann sind trotzdem einige 10 Gigawattstunden halt relativ wenig im Vergleich zu den fast 10 Terawattstunden globale Batterieproduktion, die wir aktuell haben. Dann kann es tatsächlich sein, also selbst hypothetisch gesprochen, die könnten das wirklich billiger produzieren als Lithium-Ionen, dann wäre die Konsequenz, dass sie vermutlich ziemlich reich werden. Also man sieht das aktuell bei den Nvidias und bei den Microns dieser Welt. Die haben jetzt auch nicht den neuen Superspeicher erfunden, aber der Bedarf an Speicher ist einfach so gigantisch, dass sie die halt aktuell zum Zigfachen der Produktionskosten verkaufen können. Das könnte da eine ähnliche Situation sein. Also für den Rest der Batterieindustrie würde das bedeuten, dass erstmal über viele Jahre hinweg einfach noch ganz normal weiter produziert werden kann, weil der Bedarf ist da. Und wahrscheinlich diese Donut-Batterie, wenn es sie denn gäbe, oder dieses Batterie ist ehrlich, ich möchte es eigentlich nicht Batterie nennen, das Donut-Speichermedium, wenn es das denn gäbe, das würde wahrscheinlich trotzdem ein relativ hochpreisiges Produkt erstmal sein. Schlicht und ergreifend aufgrund der Konkurrenzsituation, was es kann und was die anderen können und Angebot und Nachfrage, wenn das denn tatsächlich stimmt. Ein anderer Aspekt, den ich persönlich ehrlich gesagt sehr spannend finde, wäre, es gäbe plötzlich eine europäische, mindestens mal konkurrenzfähige Speichertechnologie. Das würde tatsächlich diese komplette Struktur der globalen Abhängigkeiten komplett über den Haufen werfen. Also wenn man sozusagen aktuell mal aus der Elektromobilitäts- oder aus der elektrochemischen Speicherbubble rausschaut, da weiß ich gar nicht, ob die Implikationen da nicht noch viel größer sein könnten. Also das ist so eine Sache, über die darf man in den nächsten 2-3 Monaten dann auch nochmal in Ruhe nachdenken, wenn sich der Rauch dann lichtet und dann das Thema entweder vergessen oder über die gewaltigen Änderungen nachdenken, die das mit sich ziehen könnte.
Wunderbar. Joachim, ich danke dir ganz herzlich für diesen Talk. Das ist ganz, ganz spannend, auch mal zu hören, was denn theoretisch dahinter steckt. Stand jetzt wissen wir natürlich nicht genau, was da Nordic Nano oder Donut Lab überhaupt macht. Aber es bleibt ganz, ganz spannend, liebes Publikum. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Gedanken habt, dann ab damit in die Kommentare. Wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass das ein großer Erfolg ist. Ehrlicherweise gibt es ganz viele Stimmen aus der Batterieforschung, die Stand jetzt nicht davon ausgehen. Wir sind wieder nächsten Sonntag für euch da. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.